Also ich darf das ja sagen. Serviceplan sandt generell eine Menge Awards ab. Und vom 4. bis 7. Juni findet in Hamburg das ADC Festival statt. Eine der wichtigsten Designveranstaltungen in Deutschland überhaupt, bei dem auch die ADC Awards verliehen werden. Das ist eine super Gelegenheit für dich, ein paar Kolleginnen von Serviceplan persönlich zu treffen, um mehr zum Arbeitsprozess in der Serviceplan Group zu erfahren oder auch über die internen Brainstorming-Sparks-Runden und die Sparks Academy für Nachwuchskreative. Die beiden Kreativrecruiterinnen Katana und Wiebke aus den Standorten München und Hamburg werden vor Ort sein und würden sich sehr freuen, dich persönlich kennenzulernen. Und sie haben mir ausdrücklich gesagt, dass du dich auch gern schon vorab mal per LinkedIn bei ihnen melden kannst. Die Links dazu sind in den Shownotes. Und einen kleinen Teil der prämierten Arbeiten der Serviceplan Group findest du auf der Serviceplan Website. Und auch den Link habe ich dir natürlich mal wieder in die Shownotes gepackt. Also, 4. bis 7. Juni, ADC Festival in Hamburg mit Serviceplan und alle Links dazu gibt's in den Shownotes. Das hier ist Ohne den Hype. Mein Name ist Sven Jüngsmeier und mein Gast heute ist Jeremy von Matt. Jeremy von Matt ist vielleicht der bekannteste Werber Deutschlands. Er wurde 1952 in Brüssel geboren, zog dann als Jugendlicher in die Schweiz und später nach Deutschland, wo er unter anderem bei Ogilvy & Mather, BBDO und Springer & Jacobi arbeitete, bevor er 1991 im Alter von bereits 39 Jahren gemeinsam mit Holger Jung die Agentur Jung von Matt gründete. Aber anstatt einfach nur mal wieder die Erfolgsgeschichte von Jung von Matt durchzukauen, sprachen wir über sein Leben und seine persönlichen Erfahrungen, wie den Stress, der mit dem Erfolg kam, darüber, was er in all der Zeit gelernt hat, über die Werbung als Wettrüsten, über die Vorzüge des Rentnerlebens und darüber, dass er jetzt die volle Young Artist Experience will, und zwar mit dem ganzen Struggle, der vielleicht dazugehört. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, mach das jetzt, damit du keine Folge mehr verpasst. Jede Woche ein Gespräch mit Menschen aus Design, Kunst und Kultur über ihr Leben und die Dinge, die sie gerade beschäftigen. Und wenn du das Handy eh schon in der Hand hast, freue ich mich auch sehr über eine Bewertung auf Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer du diesen Podcast gerade hörst. Das geht schnell und hilft erstaunlich gut dabei, ohne den Hype auch neuen Hörern und Hörerinnen näher zu bringen. Und falls du es noch nicht mitbekommen hast, jeden Sonntagmorgen gibt es dann noch den Newsletter. 5 Tipps ohne den Hype, 3 Tipps von einem Gast und 2 von mir. Den Link dazu findest du in den Shownotes und auf der Website. Genauso wie auch den Link zu meinem Patreon-Account, wo du mir dabei helfen kannst, diesen Podcast zu produzieren. Und jetzt viel Spaß mit Jeremy von Matt.
Gut, dann bin ich gespannt auf deine Fragen. Ich hatte anfänglich habe ich Podcasts immer abgelehnt, weil ich jemand bin, der nicht gern redet. Ich schreibe gern. Mhm. Also schreiben ist für mich und so Interviews schriftlich immer gerne. Podcasts, ich bin nicht sehr spontan. Also ich habe auch sehr oft weder spontan und auch nicht sehr geistesgegenwärtig, sondern oft fallen mir dann hinterher immer die richtigen Geschichten oder die richtigen Formulierungen ein. Und dann habe ich dann aber einen mal gemacht, und zwar einfach, weil ich die Frau so spannend fand, die den gemacht hat. Ronja von Rönne, kennst du die?
Mal, der Name sagt mir was.
Genau, die, mit der haben wir mal was gemacht in der Werbung und die fand ich super. Und die hatte einen Podcast zum dümmsten Thema, was man sich vorstellen kann. Also es war irgendwie das übelste Thema, aber ich habe es trotzdem gemacht. Nämlich das Thema war meine erste Million. Mhm. Also quasi das Letzte, zu dem man irgendetwas sagen möchte. Aber einfach wegen dieser Frau dachte ich, Mensch, dann kannst du diese Frau kennenlernen und die ist so cool. Und dann habe ich das gemacht und das ging eigentlich ganz gut. Und dann habe ich dann noch einen gemacht und noch einen, vor kurzem einen mit dem Philipp Westermeier, den kennst du wahrscheinlich.
Ja, der, wo auch die Doku raus entstand dann.
Die Doku über unsere Firma, mhm. Genau. Das war mehr oder weniger parallel, beziehungsweise der Podcast waren eigentlich Szenen aus der Doku verlängert. Mhm. Und da ging es allerdings mehr um die Firma. Ne? Klar. Weil da drehte sich alles um die Firma.
Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht dein Lieblingsformat ist. Weil ich meine, du hast dein Leben lang halt immer an Sätzen gefeilt und sie möglichst runter reduziert. Und auf einmal sollst du spontan einfach nur reden.
Genau, genau. Das ist einfach nicht so. Und gibt ja eben, man sagt ja, es gibt Leute, die hören sich gern reden. Ich höre mich eben gar nicht gern reden. Also mir wird auch immer schlecht, wenn ich dann hinterher so einen Podcast höre und meine Frau dann auch immer lästert: Mensch, du sprichst so, und das ist immer so zäh, und bei dir muss man immer die Wörter irgendwie so rausziehen, und also es ist so anstrengend, dir zuzuhören, weil du einfach nicht flüssig sprichst. Und da beneide ich so Leute wie mein Partner zum Beispiel, Holger, der kann einfach cool reden, ne? Das fließt so raus und voller Ideen und Originalität, und bei mir ist es immer so ein Gewürge. Aber
ich glaube nicht, dass es ein Gewürge ist. Es ist, du sprichst langsamer, aber ich glaube, dadurch wirkt es auch kalkulierter und überlegter. Und ich meine, du warst ja auch mit der Firma eigentlich immer so der Redelsführer, oder? Ich meine, so bei der Harald-Schmidt-Show oder sowas schon damals, warst du ja eigentlich der eher ins Rampenlicht gezogen wurde und nicht Holger.
Ja, aber das war übrigens eine ganz lustige Anekdote bei der Harald-Schmidt-Show, weil der Harald Schmidt hatte mich eingeladen. Mhm. Und ich habe gesagt, ich fühle mich unsicher allein in so einer Talkshow. Da darf ich meinen Partner mitbringen. Und er sagte, ja, nee, er fände nicht so gut, weil er möchte sich immer auf eine Person konzentrieren. Aber ich habe mich dann doch durchgesetzt, dass er mitkommen durfte. Und ich habe Holger gesagt: Du Holger, bitte sei einfach praktisch so mein Bodyguard. Greif nur ein, wenn es mir nicht fließt. Wenn es mir läuft, lass mich reden. Wenn es mir nicht läuft, mach du. Mhm. Und er hat sich eisern dran gehalten, sodass ich praktisch fast den ganzen Redeanteil, also die Leute, die diese Sendung gesehen haben, die haben hinterher die Welt nicht mehr verstanden. Die haben gesagt: Mensch, sonst redet immer der andere. Mhm. Und diesmal habe ich geredet wie im Wasserfall und Holger hat fast nichts gesagt. Aber das war abgesprochen.
Also war es eigentlich immer Holger, der das Reden übernommen hat?
Absolut.
Auch beim Kunden, oder?
Auch beim Kunden. Holger hat immer präsentiert, Holger hat immer verkündet. Mhm. Holger hat, je größer das Publikum, desto eher war er an der Front. Also er war immer der Frontmann. Und ich war immer eher im stillen Kämmerchen, der die Inhalte entwickelt hat und so. Aber ich war nie der Frontmann der Firma.
Aber war es dir unangenehm dann, der Frontmann zu sein, also wenn du mal in der Rolle warst? Ich meine, du hattest ja auch mit Six, und warst ja du dann eigentlich der Hauptansprechpartner, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Weil also, den hattest du ja auch mitgebracht von
genau, aus München. Genau, genau. So. Also es, in kleiner Runde, und das war eben, also bei Six, da war nie irgendwie ein großes, da saß nie ein großes Gremium am Tisch, sondern im Wesentlichen er und vielleicht zwei, drei Leute in kleiner Runde, tue ich mich nicht schwer. Ich mag nur nicht große Runden. Also das ist irgendwie, also ab sieben Leuten verstumme ich immer. Also da sage ich nichts mehr in einem Meeting. Und auch jetzt bei größeren Vorträgen, Reden oder so, das geht schon. Nur das ist bei mir immer, letztlich, ich lese ab, was ich vorher minutiös vorbereitet habe. Und zwar haarklein, also jedes Wort. Also das heißt, ich weich kein Buchstaben vom Text ab, den ich aufgeschrieben habe. Natürlich lese ich den vorher ein paar Mal durch, damit ich nicht ständig am Blatt klebe. Aber ich lese genau, also ich trage genau das vor, was ich aufgeschrieben habe.
Ja. Aber es ist lustig, bei mir ist es nämlich fast andersrum, also die Verteilung. Ich komme in sehr kleinen Runden, so one-on-one, finde ich super, weil ich mich halt komplett auf eine Person konzentrieren kann. Wenn noch eine zweite Person dabei ist, geht das auch, weil da habe ich das Gefühl, kann ich noch auf beide eingehen. Wenn es darüber hinausgeht, fühle ich mich total unwohl, weil ich halt nicht mehr den Fokus auf eine Person legen kann. Wenn es dann aber wieder ein Vortrag wird und ich nicht das Gefühl habe, dass ich mich auf irgendjemanden fokussieren muss, ja, sondern einfach für alle sprechen kann, dann geht es auch wieder.
Aber das ist so ähnlich. Mhm. Das ist bei mir genau gleich. Mhm. Also eine große Gruppe ist für mich wieder kein Problem, also weil dann ist, aber schwierig sind eben 6, 7 Leute, also wenn es verschiedene Interessen und ich bin auch extrem, wahrscheinlich hängt das zusammen, ich bin auch extrem Monotasking. Also ich kann nicht 2 Dinge auf einmal machen. Wenn ich hier aus der Ausfahrt rausfahre mit dem Auto, meine Frau sitzt neben mir und fragt mich was, dann sage ich immer, du, lass mich erstmal rausfahren und stell die Frage dann nochmal. Aber ich kann nicht mit dem Auto in eine Straße einbiegen und gleichzeitig eine Frage beantworten.
Ja.
Das ist unmöglich.
Aber jeder hat so seine Talente und auch so seine, ich glaube, so seine Eigenarten, wie das Hirn funktioniert. Und, aber ich glaube, es ist ja auch immer so, dass die Leute, die vielleicht manchmal ein bisschen komisch scheinen in manchen Aspekten, haben dafür halt größere Talente in anderen Aspekten. Das ist halt so ein Spektrum, glaube ich.
Klar, genau, genau. Also ich bin, und ich glaube, das ist eine korrespondierende Fähigkeit dann. Ich habe einen sehr konsequenten Tunnelblick. Also ich kann mich sehr gut auf eine Sache konzentrieren. Und das können andere wiederum nicht. Also die sind da immer abgelenkt oder so. Naja.
Und du hast ja auch so viele Projekte, also so kleine Projekte immer gehabt, so mit so einem Ziel. Also es wirkt alles immer sehr kalkuliert, so im Rückblick jetzt. So, auch so Dinge wie das Wohnzimmer und sowas. Also was ja so einerseits vielleicht schon auch eine Funktion hatte, aber auch so ein PR-Gag war. Dir war schon immer irgendwie sehr bewusst, glaube ich, wie das auf andere Leute wirkt und wo es sich lohnt, so Energien reinzustecken. Und die Sachen hast du dann umgesetzt. Du hast mir hier auch so ein paar Projekte jetzt gezeigt. Und du machst es ja heute noch genauso eigentlich halt in deinem Privatleben, oder?
Schon, wobei es funktioniert ja nicht alles, hä? Sondern es sind ja immer, also bekannt werden immer nur die Sachen, die funktioniert haben.
Die Sachen, heißt, die scheiße waren.
Dazwischen gab es immer 10 Fehlversuche, also 10 Ideen, die man umgesetzt hat, die kein Mensch interessiert haben. Über die redet man dann nicht mehr. Das ist dann irgendwie so die Gnade, die Gnade der schlechten Idee.
Aber das ist ja schon eine gute Quote. 1 aus 10 ist schon eine sehr gute Quote, finde ich eigentlich.
Das ist eine gute Quote, ja, stimmt.
Ja. Also sag mal, ich habe noch nicht so ganz verstanden, du bist geboren in Belgien, oder? Aber aufgewachsen in Zürich.
Genau, ich bin in Brüssel geboren und die ersten 5 Jahre dort aufgewachsen, in Brügge.
Ah, okay.
Und dann sind wir nach Zürich gezogen. Und da war ich bis 22. Das heißt, von 5 bis 22, das ist gar nicht so eine lange Zeit. Also wie viel ist das? 17 Jahre?
Aber schon eine sehr prägende Zeit.
Eine prägende Zeit, natürlich durch Schule und so weiter. Aber 17 Jahre, in Hamburg war ich 35 Jahre. Mhm. Und in Deutschland bin ich bisher fast 50 Jahre. Also das heißt, so. Aber ich, und fühlen tue ich mich als Europäer. Mhm. Also Europa ist mein Zuhause und wenn man so will, natürlich auch vor allem der deutschsprachige Raum, weil ich jetzt nicht der größte Fremdsprachler aller Zeiten bin. Wie gesagt, Englisch, ja, mühsam, klar, kann ich reden, verstehen und so, kann auch Vorträge halten, aber so die ganzen Zwischentöne fehlen. Mhm. Also ich kann nicht witzig sein, ich verstehe Witze nicht und so, also alles, was so locker und schnell ist, geht an mir vorbei.
Diese ganzen Nuancen dann einfach.
Ja, genau, das kriege ich nicht mit. Also sondern ich kann nur mich verständlich machen in der Sprache. Das reicht aber nicht. Das reicht nicht weit. Und andere Sprachen kann ich auch nicht. Also Französisch kann ich ein bisschen und so.
Ja, ich wünschte, ich hätte Französisch gelernt, ja. Aber ich habe in der Schule den großen Fehler gemacht, mich für Latein zu entscheiden. Ja. Schwachsinnigste Entscheidung meines Lebens wahrscheinlich.
Natürlich, ja, auch. Bei mir auch. Also es hilft ein bisschen jetzt lustigerweise, also ich lerne gerade Italienisch, da hilft Latein natürlich ein bisschen. Mhm. Also ich merke das, ich lerne das mit meiner Frau zusammen und ich merke, dass ich da manchmal einfach einen schnelleren Wortschatzaufbau habe. Weil
man hat so ein paar geschenkte Worte halt noch aus dem
Lateinunterricht. Ja, genau, genau.
Aber ist da was von hängen geblieben? Weil aus meinem Lateinunterricht ist wirklich kaum was hängen geblieben.
Ja, doch, so irgendwie schon, also so ganz so rudimentär schon, mhm. aber nicht bewusst, sondern irgendwie so im Unterbewusstsein. Aber genauso bei mir ein großer Fehler gewesen, dass meine Eltern haben mich in ein Gymnasium gesteckt, in ein altsprachliches Gymnasium mit Griechisch und Latein. Also ich habe 8 Jahre Griechisch, 7 Jahre Griechisch und 8 Jahre Latein gelernt.
Und Altgriechisch, muss man dazu sagen. Natürlich. Also auch nichts Nützliches dann in dem Fall.
Nee, genau. Und das war eine komplette Fehlplanung, weil das hat mich nie interessiert, also von Anfang an nicht. Und ich war dann entsprechend schlecht und entsprechend kein wirklichen Schulabgang und so weiter. Das war aus meiner Sicht ein Erziehungsfehler, den ich nicht wiederholt habe.
Du hast einen Bruder, oder?
Ich habe einen Bruder, genau.
Noch andere Geschwister?
Ja, ich hatte mal, also wir waren mal zu viert. Der eine Bruder ist allerdings sehr schnell gestorben, also der ist also praktisch mehr oder weniger kurz nach der Geburt. Und meine Schwester ist auch früh gestorben, also die ist mit 48 schon gestorben. Und jetzt gibt es nur noch meinen Bruder und mich. Und mein Bruder ist 6 Jahre jünger. Das heißt, er ist.
Deine Schwester war älter oder jünger?
Die war 2 Jahre älter.
Okay. Und wie war bei den beiden die Erziehung? So haben deine Eltern da besser rausgepickt, was passen könnte? Warst du der Griff ins Klo quasi in der Erziehungsentscheidung?
Das war schon, ich weiß, vielleicht war es auch die Zeit, aber meine Eltern waren halt schon irgendwie beseelt von ihrer eigenen Vision. Mhm. Also sie dachten, Mensch, wir sind, mein Vater ist Altphilologe und eben Akademiker, und er dachte, Mensch, dann soll das Kind auch in ein Internat, in eine Klosterschule gehen und dort Griechisch und Lateinisch lernen und so weiter. Aber das passte gar nicht zu mir. Und das führte leider Gottes dazu, dass ich keinen wirklichen Schulabschluss hatte. Also ich hatte quasi das Abitur nicht bestanden und dadurch auch nicht studiert habe und dadurch etwas machen musste, also einen Beruf ergreifen musste, den jeder machen kann, der lesen und schreiben und ein bisschen denken kann, nämlich Werbetexter.
Okay, war das so? Ging das damals alles ohne Abschluss? Du bist ja nach Deutschland gekommen, weil du hattest dich beworben an einigen Stellen, und in Düsseldorf hast du dann eine Stelle bekommen, oder?
Genau, das war auch eine interessante Zufälligkeit. Mein Berufseinstieg fiel in eine Krise, in eine große Wirtschaftskrise, nämlich die Ölkrise. Es war 73 oder 74, weiß ich nicht mehr. Ich wollte in die Werbung, aber es gab in der Werbung praktisch keine Jobs, weil die Werbung ist von Krisen immer sehr schnell betroffen, weil Werbekosten kann ein Unternehmen sehr schnell rausnehmen. Und dazu kommt noch, wenn die ganzen Wettbewerber das gleichzeitig machen, hat das Unternehmen nicht mal einen großen Schaden. Also wenn alle Automobilhersteller gleichzeitig ihren Werbeetat halbieren, dann leidet zwar die Branche ein bisschen, aber der einzelne Wettbewerbsmitbewerber leidet eben nicht.
Aber das heißt, Werbung ist eigentlich ein Wettrüsten. Du musst,
genau,
du musst nur mehr investieren, wenn auch dein Mitbewerber mehr investiert.
Genau, und natürlich nicht nur der direkte Mitbewerber, sondern im weitesten Sinn ist natürlich jeder, der etwas verkauft, Wettbewerber. Das heißt, wenn die gesamte Automobilindustrie jetzt beispielsweise dieses Wettrüsten beilegen würde, wenn die sagen würden, komm, wir machen eine wunderbare Kostenersparnis, wir werben alle nicht mehr. Das würde natürlich der gesamten Branche dann schaden. Ne? Dann würden die Leute vielleicht ein bisschen mehr Geld fürs Reisen ausgeben oder für sonst was. Also so gesehen ist es nicht so leicht, Werbung abzuschalten.
Aber du hast dann eben in dieser Krise versucht, einen Job zu finden du als Werbetexter anfangen wolltest. Ich meine, du sagst, es war, weil du nichts Vernünftiges gelernt hattest. Mhm. Aber War das auch was, wo du wirklich ein ernsthaftes Interesse schon da früh dran hattest? Oder war das einfach nur irgendwas? Hätte es auch was anderes sein können?
Das war damals, das war so eine Zeit, wo Leute, die was Kreatives machen wollten, entweder Journalist oder Werber werden wollten. Und zwar die Braven wollten Journalist werden und die weniger Braven wollten Werber werden, also um es ganz simpel zu sagen, weil Journalismus war damals noch, hat einen anderen Status als heute. Also es waren noch die Aufklärer, die Retter der Wahrheit, die praktisch die Guten, die für Transparenz gesorgt haben und so. Und die Werber, die waren die Bösen damals. Das waren die geheimen Verführer, die Menschen, die nichts haben oder wenig haben, zu Dingen verführten, die sie sich nicht leisten.
Das wäre schön, wenn es heute noch so einfach wäre.
Ja, genau. Also aus meiner Sicht hat es sich sogar überkreuzt, weil ich halte den Journalisten keineswegs mehr für den besseren Menschen als uns Werber. Im Gegenteil, ich finde, dass sich jetzt doch unter dem Druck, der die Branche, also der Journalismus heute hat, doch vieles verkehrt hat. Also dass man da, also im ganzen Quotendruck, dass da doch vieles gemacht wird, was mit seriösem Journalismus nichts mehr zu tun hat.
Also nicht nur das, sondern es ist ja auch, also es gibt ja einige große Zeitungen und Magazine und auch Sender, wo ich sagen würde, die nehmen bewusst in Kauf, dass sie sehr fragwürdige Informationen streuen, weil sie halt wissen, dass es den Quoten hilft und dass den Verkaufszahlen hilft. Und ich meine, das ist ja wirklich das Übelste, was du machen kannst, weil du tust noch so, als würdest du die Leute informieren. Als Werber sagst du wenigstens irgendwie hier, wir machen euch was schmackhaft, was ihr vielleicht nicht braucht, aber wir wissen alle, was wir hier tun.
Genau. Also so sehe ich das auch. Also so gesehen ist Werbung aus meiner Sicht heute das ehrlichere Gewerbe, weil dass Werbung interessenorientiert ist, ist bewusst, also so aufgeklärt ist der Verbraucher. Im Journalismus erkennt er das aber nicht. Und insbesondere eben dieser Grundsatz, only bad news are good news, schlägt natürlich jetzt im Kampf um Relevanz ganz stark durch. Und das finde ich schon im Journalismus erschreckend. Aber das ist ein großes Thema und auch ein wunderbares Thema, mit dem man sich nicht beliebt machen kann.
Ja, ja, ja.
Vor allem nicht bei Journalisten.
Was schön ist, du musst dich ja nicht mehr beliebt machen.
Nee, das stimmt. Da ist was dran. Also ich fühle mich schon freier denn je, weil ich ja nicht mehr gefangen bin in der Systemrelevanz. Also ich muss ja nicht mehr einem System dienen und so, sondern das ist das Schöne am Rentnerleben. Man ist irgendwie, man muss nicht mehr funktionieren. Man hat Berufswahl, Karriere, Erziehung, Kindererziehung und so, das hat man alles hinter sich. Also hat man keine, ich habe keine öffentliche Funktion mehr, sondern naja.
Aber du wolltest eigentlich der Bad Boy sein und deswegen bist du dann in die Werbung gegangen statt zum Journalismus.
Genau. Also das war, ich fand das irgendwie cool. Es war eher so, Gott, da war man, also im Alter der Berufswahl ist man, das war ich da 18 Jahre alt und da hatte ich ein Praktikum in der Todesanzeigenabteilung vom Tagblatt Zürich. Ja, das war so der das Tagblatt Zürich, das war mehr oder weniger so ein Anzeigen-Ding. Das war also, glaube ich, ohne jede Redaktion. Und da war ich in der Abteilung Todesanzeigen und musste einen Monat lang da das Handling von diesen Todesanzeigen machen und staunte irgendwie darüber, dass Menschen, die sich ein Leben lang drum bemüht haben, vielleicht was Besonderes zu sein oder individuell zu sein oder ihr eigenes Ding zu machen, dass die alle mit einem Standardtext geschickt werden. Und das auch noch in der Standardgestaltung. Also ich fand das irgendwie, ich dachte, Menschenskind, also diese Einheitsgeschichte, dass da immer der gleiche Text steht. Und ist das angemessen? Ist das den Menschen angemessen? Also eigentlich müsste doch da müsste man doch das ganz anders machen. Ich habe natürlich da nichts bewegen können, aber das war so ein erster Impuls in Richtung Werbung. Ich dachte, Mensch, muss Werbung nicht irgendwie dem Absender gerecht werden? Muss Werbung nicht irgendwie sich differenzieren, absetzen, auffälliger sein? Und also ich habe mir schon damals gewünscht, eben nicht so eine Todesanzeige mal zu kriegen, sondern einen besonderen Text, eine besondere Gestaltung, die sich von den anderen, die am gleichen Tag verschieden sind, abhebt. Mal sehen, ob es dann Todesanzeigen noch gibt, wahrscheinlich nicht.
Aber hattest du, hast du da angefangen, so ein Gespür für Worte oder so eine Cleverness damit irgendwie zu entwickeln, oder hattest du das schon früher? Weil häufig hat man ja so Spaß oder Freude an Sprache, erkennt man ja häufig schon noch früher dann im Rückblick an sich irgendwie. Also warst du schon in der Schule irgendwie der die cleveren Sachen gesagt hat? Also jetzt vielleicht nicht die im Lateinunterricht, aber außerhalb.
Also ich hatte meinen Mitschülern gegenüber einen Vorteil. Ich hatte ja praktisch eine deutsche Mutter. Eben aus dem deutschsprachigen Teil von Belgien, aus Eupen. Und drum, wir sprachen, zu Hause sprachen wir Hochdeutsch. Und für meine Mitschüler war Deutsch eine schwere Sprache. Also eine Fremdsprache. Die konnten das gar nicht erst. Die mussten das erst lernen. Drum war ich bei Aufsätzen und Vorträgen so in der Schule, da war ich am Anfang immer der Herrsch. Da war ich immer der Beste. Und so, weil ich die Sprache überhaupt konnte. Und so gesehen hatte ich schon sprachlich immer so ein paar Vorteile. Auf der anderen Seite bin ich katastrophal unbelesen. Ich glaube, das lag dran, mein Vater hatte Buchhandlungen und Bücher hatten für mich nie einen Wert, sondern Bücher waren... mein Vater hat immer Bücher mitgebracht nach Hause, also Stapel von Büchern und so, aber das war nie irgendwas Besonderes, was Wertvolles, sondern war einfach, Bücher gab es immer. Und ich konnte zu meinem Vater in die Buchhandlung gehen und habe gesagt, such dir, wenn du was lesen willst, such dir was aus und so. Aber ich hab wahnsinnig wenig gelesen und leider nach wie vor, also so gesehen, staune ich selbst immer wieder, woher das alles kommen soll, weil ich lese nichts und ich gucke auch keine Filme. Also ich habe eine grandiose Bildungslücke, was Film, Kino angeht. Und die ganzen Bezüge, also wenn irgendjemand eine Idee hat mit Krieg der Sterne oder was auch immer oder so, ich habe es immer nicht verstanden, weil ich kenne die Figuren nicht. Ich kenne, ich kenne diese ganzen Filme, die man gesehen haben muss. Ich habe sie nicht gesehen. Ich habe vielleicht eine Viertelstunde gesehen. Nach einer Viertelstunde wurde mir langweilig. Dann bin ich aus dem Kino gegangen. Meine Frau weigert sich, mit mir ins Kino zu gehen. Sie sagt, das ist immer das Gleiche. Nach einer Viertelstunde kriegst du Hunger und willst was essen gehen. Und wir sind schon so oft rausgegangen. Meine Frau geht nicht mehr mit mir ins Kino.
Super, also Filme können dich nicht fesseln. Oder gibt es manche Filme, die dich begeistern? Oder ist Film wirklich einfach nicht dein Medium?
Doch, also ich habe, weißt du, irgendwann war es dann auch eine Berufskrankheit, weil man praktisch drauf gedrillt ist. Also in der Werbung ging es ja immer darum, kurz und schlüssig zu sein. Sprich, das traditionelle Format der Werbung waren 30 Sekunden oder 20 Sekunden. Und das heißt, Werbung ist immer sehr schnell, sehr gezielt, kommt sehr schnell auf den Punkt. Und drum tat ich mich bei so einem Kinofilm, wenn da erstmal 10 Minuten lang praktisch nichts passiert oder so, da wurde ich rappelig. Also da hatte ich wirklich die Aufmerksamkeitsspanne eines Kleinkindes, dass ich kann nicht lang, also ich bin da sehr ungeduldig, und Es gibt ganz wenig, habe ich nicht vor kurzem einen Film gesehen. Also lustigerweise ein Film, der mir sehr gut gefallen hat, war Borat. Mhm. Und zwar der zweite Teil noch mehr als der erste. Also den ersten fand ich schon gut, den zweiten fand ich noch besser. Und ich glaube, ich habe vor kurzem habe ich irgendeine Serie gesehen oder irgendwas, das hat mir auch gefallen. Aber wie gesagt, für meinen Beruf habe ich katastrophal wenig Input bekommen.
Aber die Ironie ist ja eigentlich, dass die Hochzeit der Werbung, irgendwie so die goldene Zeit, sagt man ja, glaube ich, sind so die 90er, oder wenn man ehrlich ist. Ja. Eigentlich auch da, wo ihr so richtig Gas gegeben habt. Ihr wart ja in der besten Zeit drin. Ja. Und das hat ja schon viel basiert auch auf Kinowerbung und Fernsehwerbung, oder? Das waren ja so die.
Ja, ja.
Und dass du dann eigentlich überhaupt keinen Zugang zu diesem Medium hast, ist ja schon auch ironisch.
Ja, genau.
Du konntest nie im Kino selber dann genau. Das heißt, du konntest da sitzen und schauen, wie die Leute reagieren, bist nur 10 Minuten später dann rausgegangen.
Ich staune selber. Ich habe allerdings auch, so technisch, was beim Film, wie das abläuft, so, da habe ich auch keine Ahnung nach wie vor. Das hat mich nie interessiert, jetzt, wie ein Film dann gemacht wird, abgetastet wird, dass es da dass ein Grading gibt und so weiter. Davon verstehe ich nichts, sondern mich hat immer nur interessiert praktisch die Story, also das Skript und ganz am Ende der Schnitt. Aber alles, was dazwischen war, ich habe auch nicht die Geduld gehabt, bei Drehs dabei zu sein. Das habe ich seit mindestens 25 Jahren, war ich nie mehr bei einem Dreh, weil da sitzt du ewig rum. Das ist zwar manchmal mit schönen Reisen verbunden, weil oft findet das dann in L.A. statt oder in Südafrika oder so, aber du sitzt da ewig rum und hast praktisch an einem Drehtag gibt's 5 Momente, wo du hochkonzentriert sein musst, also 5 kurze Momente. Dazwischen wird umgebaut, wird irgendwie eine neue Kamera eingerichtet, werden die Darsteller nochmal geschminkt und so weiter. Also das ist ein ewiges Rumsitzen. Und da bin ich bin einfach zu rappelig. Ich kann nicht, also an der Stelle bin ich total ungeduldig. Mhm. Und
aber das ist ja wahrscheinlich auch gut dann, weil dadurch, dass du nicht das Bedürfnis hattest, bei diesen Sachen dann da zu sein, konntest du dich wieder umso mehr auf die Sachen konzentrieren, mit denen du erfolgreich warst.
Genau, so ist es. Genau, ich habe einfach auch, ich glaube schon, dass zum Erfolg gehört nicht nur zu wissen, was man kann oder zu wissen, was man tun sollte, sondern vor allem auch zu wissen, wo man die Finger von lassen sollte. Und ich habe eigentlich immer ganz gut eben auch Thema Tunnelblick. Ich habe mir immer das herausgepickt, wo ich sicher war, da kann ich einen wertvollen Beitrag leisten, da kann ich einen Mehrwert bringen. Und wenn ich mich da einmische oder wenn ich mich beispielsweise Thema Film, da gibt es dann lange Sitzungen zum Thema Styling und Location und welchen Rock soll die Darstellerin und so weiter. Da habe ich keine Ahnung von und da braucht mir ja niemand zu fragen. Da halte ich mich einfach raus. Und auch eben, was jetzt Wohnung oder jetzt unser Atelier oder so oder selbst meine Kleidung. Ich bin ja völlig unambitioniert, sondern da frage ich immer meine Frau. Also meine Frau entscheidet über alles, was irgendwie mit Stil, mit Geschmack und so zu tun hat, weil ich da einfach weder Ambition noch Talent habe. Und das geht so weit, dass wenn ich mit meiner Frau im Restaurant bin, ich wähle nie aus. Also ich habe nie eine Speisekarte in der Hand, sondern sie wählt für mich aus. Weil sie weiß ja, was ich mag.
Also du hast schon Präferenzen, aber du willst dich nicht selber mit der Auswahl beschäftigen, oder?
Genau, natürlich habe ich Präferenzen, aber die kennt sie ja.
Mhm.
Und mir ist das, ich mag nicht auswählen. Also das ist für mich, es erinnert mich auch zu sehr an meinen alten Job, weil da habe ich auch immer Ideen ausgewählt, die auf Blättern standen. Und wenn ich dann abends im Restaurant bin und wieder Blätter kriege, wo Ideen draufstehen und ich soll dann mehr oder weniger ankreuzen, das ist gut, das ist gut, das ist gut.
Du hast totales Trauma davon.
Meine Frau macht das und ich lasse mich überraschen. Das ist immer gut, weil sie weiß ja, sie kennt sich ja aus.
Mhm.
Und eben auch so, ich frage die dann immer, also, findest du den Pulli jetzt besser oder soll ich den Schal anziehen? Das entscheide ich nie selber, weil ich einfach keine Ahnung habe oder kein Gefühl und auch kein Interesse.
Da hat sich, glaube ich, auch die Zeit ein bisschen verändert. Da hast du, glaube ich, sehr gut in die Zeit reingepasst noch, weil es, ich glaube, damals, also so 90er, und dann wurde es immer weniger irgendwie, dass es so hauptsächlich um eine Idee ging, ja, um eine knackige Idee. Und heute wird, glaube ich, viel mehr visuell auch gearbeitet. Und ich glaube, Designer werden heute viel mehr wertgeschätzt als früher zum Beispiel. Ich glaube, früher war der Designer eher der ausführende Teil und es ging mehr um die Idee.
Mhm.
Und ich glaube, das verschiebt sich ein bisschen.
Naja. Ist für mich ein neuer Gedanke, also müsste ich mal drüber nachdenken, doch, aber mag sein. Mag sein.
Aber ich meine eben, dass man jemanden hat, der so erfolgreich in der Werbung wird, der aber eigentlich selber wenig Affinität dazu hat, sich das jetzt visuell zu überlegen. Und es klingt ja so, also, als wäre das eigentlich nicht dein Part gewesen.
Genau, also mein Gesamtkontext war jetzt einfach, dass Erfolg bedeutet auch wissen, was man nicht kann.
Mhm.
Und sich dafür eben Leute zu holen, die das können und die dann auch machen lassen, denen auch zuhören. Ich gehe auch nicht zum Friseur und sage, also ich sage auch beim Friseur, die fragen dann immer, wie hätten sie es gern. Sage ich immer, machen sie es so, wie sie es am besten finden. Und wenn ich in einem Monat wiederkomme, hat es mir gefallen. Mhm. Wenn ich nicht mehr komme, hat es mir nicht gefallen. Also es ist wirklich so, weil ich kann einem Friseur nicht briefen. Also ich weiß ja nicht, was der. Und also ich bin da recht radikal drin, dass ich mich nicht in Themen einmische, von denen ich nichts verstehe.
Mhm. Aber das bedeutet ja auch, dass du nicht, du kannst ja dann schon mal nicht sehr selbstverliebt sein, weil sonst würdest du ja das alles maximal steuern wollen, wie du auftrittst. Ja. Würdest du selber sagen, du bist da relativ frei von?
Wie, das habe ich nicht ganz verstanden.
Also, von so einem, ich weiß selber nicht genau, wie ich sagen soll, aber es gibt so ein, also wenn ich zum Friseur gehe,
ja.
Ich bin so ein Mittelmaß vielleicht, ja. Aber ich gehe schon zu meinem Friseur und meistens zeige ich ihm irgendein altes Foto von mir und sage, schau mal, da hast du es gut gemacht.
Ah.
Mach's doch so wieder, bitte. Und dann schiebe ich meistens noch irgendwie so nach, aber du machst es eh immer gut, um ihm das Gefühl zu geben, dass er die volle Kontrolle hat. Was ja auch schon völlig inkonsequent von mir ist. Ja. Aber das mache ich halt, weil ich irgendwie, wenn ich da rauskomme, dann schaue ich mich an und wenn mir es nicht gefällt, dann bin ich irgendwie leicht niedergeschlagen. Und ich glaube, das ist schon bei vielen Leuten so.
Ja.
Hast du das auch oder ist dir das eher, du kommst da raus und sagst, okay, das ist jetzt halt das Resultat?
Ich bin dann auch niedergeschlagen, wenn es schief geht, aber ich gehe dann einfach nicht mehr hin.
Okay.
Also und so, also ich bin da. Und insgesamt, ich meine, du siehst ja, wie ich angezogen bin, also ich denke nicht wahnsinnig lange oder oft drüber nach, was ich anziehe. Also ich bin jetzt kein, ich habe schon auch meine Eitelkeiten, klar. Also beispielsweise achte ich darauf, dass ich in Form bleibe, ne, das mache ich sehr konsequent. Aber wie ich jetzt angezogen bin oder frisiert bin oder so, darüber denke ich nicht lange nach. Also es ist für mich jetzt dass ich jetzt irgendwie abends überlege, Mensch, was ziehst du morgen an? Oder morgen Abend ist eine Veranstaltung und so, sondern das entsteht dann immer so in den letzten 5 Minuten und ist mehr oder weniger, was gerade rumliegt. Ist einfach nicht, es ist nichts, was mir besonders wichtig ist, aber da ist jeder Mensch verschieden. Meine Frau ist da auch anders. Meine Frau stylt sich mit, die hat Freude dran, sich zu stylen, die legt dann verschiedene Sachen raus und zeigt sie mir und fragt mich und so, aber das ist mir völlig fremd.
Ja, ich glaube, für manche Leute kann es halt ein Hobby sein und dann ist es ja auch okay irgendwie. Wenn es dich unterhält, das zu tun, dann ist ja gut. Bei der ersten Agentur in Düsseldorf dann, wie groß waren die ungefähr so?
Die waren mehr oder weniger kurz nach dem Start, die waren so 20 Leute, aber schon eben Bundesliga. Also das war jetzt nicht irgendwie eine, so eine Wald- und Wiesen-Geschichte oder so, eine, so ein Hobby-Workshop, sondern das war schon eine Profi-Agentur, die dann auch schnell gewachsen sind und irgendwann dann auch verkauft wurde. Also das war zum Lernen für mich ideal. Also es war das richtige Land. Ich habe ihm gesagt, das ist die Heimat meiner Muttersprache. Düsseldorf war mir eh irgendwie vertraut. Meine Oma ist aus Düsseldorf und so. Also da habe ich mich sehr wohl gefühlt. Das war ein perfekter Einstieg für mich.
Und wie du sagst, wahrscheinlich auch eine gute Größe, weil bei 20 Leuten super. Gehst du halt auch nicht unter in der Menge. Das heißt, du wirst mitgezogen und auch gezwungen, was zu tun.
Ja, ich wurde wahrgenommen, ich wurde mitgezogen, ich hatte überall Einblick und es ist schon, mein Sohn fragte mich gerade, was war da eigentlich deine beste Zeit oder deine beruflich erfüllendste Zeit? Da habe ich gesagt, ja, alles vor meiner Selbstständigkeit, vor allem die erste Zeit, weil da war man halt noch frei, ja, man hat noch Spaß gehabt und auch Spaß gemacht und man hatte nicht diesen Druck, der dann irgendwann kommt durch Aufstieg, durch mehr Gehalt oder so. Ich werde nie vergessen, als mein Chef dann irgendwann, als ich eine Gehaltserhöhung wollte, hat er mir die gegeben und hat gesagt, ja, Herr von Matt, man siezte sich damals noch, Sie sind jetzt ein 30.000-Marks-Mann. Und bitte machen Sie sich bewusst, was das bedeutet. Das 30.000-Marks-Mann hieß, ich hatte ein Gehalt von 2.500 D-Mark oder irgend sowas, aber aufs Jahr gerechnet war ich für die Firma ein 30.000-Marks-Mann.
Und das war so eine Schallgrenze einfach, die man da überschritten hat.
Ja, genau. Und er sagte, Mensch, also bitte machen Sie, und ich ging aus dem Raum raus, also mit einer schweren Last auf meinen Schultern. Ich dachte, scheiße, jetzt bist du ein 30.000 Marks Mann. Jetzt darfst du nicht mehr so einen Scheiß machen, darfst du nicht mehr, jetzt musst du pünktlich sein, jetzt musst du, wenn einer was sagt, das musst du ernst nehmen und so weiter. Also das war zum ersten Mal Druck. Vorher fühlte ich mich frei, da war ich noch kein 30.000 Marks Mann, sondern irgendwas darunter. Und also der Spaß verging eigentlich mit jedem Jahr. Und wenn man dann mit einer eigenen Gründung und so, obwohl ich jetzt Verantwortung nie so, also ich habe sie nie so direkt gespürt, aber dennoch, ich sage auch immer, also wenn man eine Firma gründet, die ersten 2-3 Jahre steuert man sie und danach wird man von der Firma gesteuert. Also plötzlich schwenkt das Ruder um und man ist quasi in den Fängen der Firma und man ist nur noch dabei, die Vorjahreszahlen zu übertreffen, die Vorjahreserfolge zu übertreffen Problemlösen. Probleme gibt es natürlich ständig. Also so ein sehr häufiges Erlebnis, was ich hatte, ist, weil wir waren ja insgesamt sehr erfolgreich und auch nach außen, und wir haben immer Preise gewonnen und alles Mögliche und so. Also das heißt, wir wurden gesehen als erfolgreiche Firma. Nur mein eigenes Gefühl war ein ganz anderes. Das heißt, ich kam abends in eine Kneipe und es kommt mir jemand entgegen und sagt, Mensch, herzlichen Glückwunsch. Und ich denke, was meint der, herzlichen Glückwunsch? Ich habe den ganzen Tag, ich habe heute die größte Scheiße. 2 Kunden haben gekündigt, 3 wichtige Mitarbeiter haben gekündigt, das hat nicht geklappt, der Film ist schief gegangen und so, und jetzt kommt der und sagt, herzlichen Glückwunsch. Naja, wir hatten nachher irgendwie wieder einen Preis gewonnen oder sowas, aber mein Gefühl war ein ganz anderes. Also mein Gefühl war immer Druck und Probleme und du musst das lösen und so. Ich finde schon, also die Branche ist nicht ohne, weil die Einschläge sind sehr die Einschläge sind sehr häufig, also man hat mit sehr vielen Unwägbarkeiten zu tun, also die allein Film, Werbefilm, ist voller Unwägbarkeiten, und man hat es leider Gottes, oder auch das Schöne und das Schreckliche, man hat es mit emotionalen Menschen zu tun, also mit hochemotionalen Menschen, man hat es mit mit Geschmacksfragen zu tun. Also man ist weit im Geschmäcklerischen. Ich habe immer gesagt, das ist eine Branche, die findet irgendwo zwischen Gefühl und Kalkül statt. Also aber es ist halt, der Gefühlsanteil ist sehr hoch. Und oft habe ich mir gewünscht, irgendwie so ein Handelsunternehmen oder eine Schraubenfabrik oder irgend sowas, wo alles irgendwie berechenbarer und ist und man nicht ständig mit dem Faktor Mensch also in Berührung.
Bei mir war es in meinen 20ern schon so, dass ich irgendwann gemerkt habe, Geld bedeutet mir nicht so wahnsinnig viel. Ich habe halt gern genug, dass ich mir keine Sorgen machen muss, aber darüber hinaus ist es mir eigentlich relativ egal. Und Arbeit finde ich witzig, aber wenn dann halt, also wenn ich halt das machen kann, was ich machen will, aber wenn dann halt zu viele Stressfaktoren reinkommen und jeden Tag halt dann, wie du sagst, halt die Kacke am Dampfen ist und drei Leute kündigen dir und dann springt wieder wer ab, dann komme ich da gestresst raus und dann habe ich mich tatsächlich, muss ich sagen, dagegen entschieden. Ich habe dann irgendwann gesagt, ich mache einfach Jobs so, dass es mir reicht und das ist es dann. Aber ich kann mir vorstellen, dass bei dir das Problem war, dass du da halt so reingerutscht bist. Also du bist halt immer weiter nach oben gekommen in diesen Firmen.
Genau.
Und als du bei Springer warst.
Oder so. Und es war jetzt auch nicht, also es gab nie einen Moment jetzt, also wenn ich jetzt so an die 30-jährige Geschichte unserer Firma denke, wo ich dann doch, sagen wir mal, 25 Jahre war ich da aktiv an der Front. Aber es gab nie einen Moment mit Aussteigerfantasien. Also ich habe nie einen Punkt gehabt, selbst im Urlaub nicht oder so, dass ich gesagt habe, sollte ich nicht das alles hinschmeißen oder sollte ich nicht, oder so Fluchtgedanken. Nee, das hatte ich eigentlich nie, sondern es war doch auch mit viel Faszination verbunden. Also das ging so weit, dass die Leute in meinem Umfeld haben auch nie geglaubt, dass ich mich jemals von der Firma trennen könnte, sondern da bei mir galt immer eher, oder die Leute haben immer gedacht, ja, der muss den Sarg raustragen und der klebt so an den Sachen, weil ich eben auch so ein Detailperfektionist bin und mich um alle Details gekümmert habe, was so Außendarstellung der Firma angeht und so. Also ich war da schon sehr engagiert und das hat mich schon, also in den Zeiten, wo ich das praktisch an der Front gemacht habe, das war ein Fulltime-Job im wahrsten Sinne des Wortes. Also mit Fulltime meine ich dann auch gerne irgendwie so Tag und Nacht und Wochenende. Und selbst im Urlaub, also ich hatte auch nie so richtig entspannte Urlaube, gab es eigentlich gar nicht, sondern man hat immer, man hat dann aufs Meer geguckt und während ich aufs Meer geguckt habe, dachte ich, scheiße, während ich jetzt hier irgendwelche Wellen oder Schiffe sehe, graben irgendwelche verdammten Wettbewerber an unseren Kunden rum oder an unseren Leuten rum oder das geht schief oder so. Also so entspannt hat mich eigentlich nie jemand.
Aber das ist eine sehr große Frage, aber war es das dann alles wert letzten Endes? Ich meine, ich verstehe auch, dass zum Beispiel die Ideen, die du umgesetzt hast, oder diese Art von Arbeit, die du magst, wäre halt nicht anders gegangen. Weil so Six-Kampagnen und sowas, die halt dann, die basieren ja auch darauf, dass sie ständig gesehen werden, sonst funktionieren die ja nicht.
Ja.
Das heißt, du hättest das ja nicht mit einer kleinen Agentur machen können und kleinen Kunden. Diese Ideen wären ja einfach im Äther verschollen dann letzten Endes. Also das, woran du gut
genau,
bist.
Genau, und es klappt auch nicht. Also es gibt immer wieder so Agenturkollegen oder so, die sagen, ja, wir wollen klein bleiben oder so. Naja, klein bleiben, das ist schwierig. Also wenn man gut ist, wird dir praktisch das Wachstum nachgeschmissen. Also du wächst dann einfach. Und für gewisse Dinge ist auch Wachstum wichtig. Um die wichtigsten Leute zu halten, musst du wachsen, weil die Leute wachsen ja. Und du verlierst, wenn du gleich bleibst, verlierst du die Leute, weil die dann aus der Firma rauswachsen, sozusagen. Was war nochmal die Frage? Ich habe den Faden verloren.
Ich weiß gar nicht, ob es eine Frage war. Es war mehr so die Feststellung, dass du hattest halt irgendwie auch keine Wahl, weil für die Sachen, die du machen wolltest, musstest du diese Strukturen letzten Endes aufbauen oder mitspielen.
Ja,
ja. Und ich meine, am Anfang war es ja mitspielen. Du bist ja dann aus Düsseldorf nach München gegangen. War das das Nächste?
Ja, Von Düsseldorf bin ich nach Frankfurt gegangen. Mhm. Da war ich in so einer großen amerikanischen Agentur. Also so groß war die gar nicht aus heutiger Sicht. Aber
es war wieder größer als die Agentur davor.
Deutlich, deutlich größer. Und dann bin ich nach München gegangen in einen Hotshop. Also Hotshop in eine coole Kreativagentur. Und da bin ich sehr lange geblieben, habe sehr viel gelernt. Da war ich insgesamt 8 Jahre. Und die ersten 4 Jahre ging es aufwärts und die zweiten 4 Jahre ging es abwärts.
Mit der Firma.
Mit der Firma, genau. Und am meisten gelernt habe ich in den 4 Jahren, wo es abwärts ging. Weil da habe ich die ganzen Fehler gelernt, die man vermeiden sollte, wenn man eine eigene Agentur hat. Da habe ich also sehr viel profitiert für die spätere Zeit. Bin dann von München nach Hamburg in die Agentur, wo dann auch mein Partner war. Da war ich auch wieder 5 Jahre.
Das war Springer und Jacobi dann.
Springer und Jacobi.
Das war ja die größte Agentur Deutschlands damals, oder? Das war wahrscheinlich die größte Agentur Deutschlands damals, oder? Ist das fair?
Nee, ja, größte, ja. Ob sie größte war, weiß ich gar nicht, weil damals waren die amerikanischen Agenturen noch sehr groß. Mhm. Da war die Lintas sehr groß und Thompson sehr groß und so. Aber es war vor allem die beste Agentur. Das war eine super Agentur, muss ich wirklich sagen. Konnte man viel lernen. War natürlich auch sehr anstrengend und aufreibend, dort zu arbeiten. Aber das war auch nochmal als Schule für eine eigene Agentur war es natürlich perfekt. Und von dort aus haben wir dann unsere eigene Agentur gestartet.
Und da finde ich es ganz interessant, kurz zu sagen, weil du warst, glaube ich, 39 dann schon, oder? Als das.
Ja, ja,
genau. Und weil ich glaube, man denkt dann immer so jung von matt und dann klingt es immer so, als wäre das dein ganzes Leben gewesen. Aber ich meine, du warst schon 39, du hattest schon ein komplettes Erwachsenenleben im Prinzip, als du diese Firma gegründet hast.
Genau, und ich war sehr lange braver Angestellter. Also ich war von 22 bis 39 war ich Angestellter. Und ich behaupte immer, ein guter Dienstleister muss mal ein guter Angestellter gewesen sein, weil als Dienstleister bist du ja immer Angestellter. Mhm. Also bist du auch hinterher nicht wirklich selbstständig, weil du bist als Dienstleistungsunternehmen bist du Angestellter deiner Kunden. Und deine größten Kunden sind deine Chefs sozusagen, oder die Chefs deiner größten Kunden sind deine Chefs. Also man bleibt sozusagen im Dienst.
Ja, voll. Also dieses, ich glaube, viele Leute erträumen sich, dass das dann so auf Augenhöhe ist, immer diese Interaktion. Aber letzten Endes ist es natürlich, wer zahlt, schafft an. Also man muss halt schon schauen, dass man da einfach dann die Leute, ihre Wünsche befriedigt letzten Endes.
Genau. Also Augenhöhe gibt es dann schon insofern, dass man eben mit den CEOs dieser Unternehmen spricht und so weiter, aber am Ende bist du der Dienstleister und bestimmen tust du gar nichts. Als kreativer Dienstleister ist etwa das Gegenteil von selbstbestimmt. Das ist damit muss man klarkommen, dass man ist nicht Herr über seine Ideen, sondern du produzierst etwas und vielleicht kriegst du es zu 90% durch, manchmal nur zu 50% oder zu 30%. Und damit muss man klarkommen. Und damit kommen viele sehr gute Kreative eben nicht klar. Also man muss kritikfähig sein. Man muss auch mal einfach von vorne anfangen, weil man eine Idee nicht durchsetzen konnte. Also ich rede immer mit meiner Frau drüber und sage immer, Mensch, du bist eine herausragende Kreative, du hast unglaublich tolle Ideen, aber wir hätten dich nach einem Monat rausgeschmissen, weil du einfach keine Lust auf Kritik hast. Und wenn man dich kritisiert, dann wirst du sauer.
Wie hat sie das aufgenommen? Weil das war ja auch wieder eine Kritik dann. Kam nicht so gut an.
Hat sie nicht kommentiert. Aber also eben ein sehr guter Kreativer sein, das reicht in der Branche nicht, weil man doch mit ständigen Rückschlägen und man ist mit einem Bein halt mitten im Wirtschaftsleben und das Wirtschaftsleben ist eher gnadenlos und vor allem unromantisch. Und naja, aber für mich hat es gepasst. Also ich bin ja nicht Alkoholiker geworden jetzt in der Zeit, sondern ich war ja, wenn man so will, bis zuletzt ein glücklicher Werber. Ne? Wenn man natürlich irgendwann gehen ein paar Dinge auf den Sack oder aber im Prinzip habe ich das immer gemocht.
Mhm. Und als du mit Holger dann zusammen die Firma gegründet hast, also ihr seid ja von Springer und Jacobi dann gegangen, gleichzeitig, ja. Oder? Und ja, genau. Hab dann gesagt, okay, wir machen das jetzt. War dann die Prämisse von Anfang an, wir bauen jetzt hier einen fetten Laden hin? Oder was war die Idee?
Nee, gar nicht. Also du denkst überhaupt nicht über Größe nach. Oder das war nie. Also
du hast doch da BMW mitgenommen, oder?
Wer war's? Nee, Sixt.
Sixt hast du mitgenommen.
Eigentlich nur Sixt und irgendwie so einen kleinen Kunden, also praktisch keine Kunden, also mehr oder weniger bei Null angefangen. Aber es ging sehr schnell. Also wir hatten glücklicherweise beide schon einen Namen in der Branche und auch ein gewisses Netzwerk. Und natürlich war es nicht das Schlechteste, sich von der besten Agentur aus abzusetzen, weil dann nahm man natürlich einen gewissen Schwung mit und vor allem auch ein Fundus an möglichen Mitarbeitern. Ja. Also wir haben dann natürlich einige Leute aus unseren alten Teams holen können. Also wir hatten dann sofort eine kompetitive Mannschaft und also so gesehen, der Start war sehr leicht, aber das erste Ziel, was du hast als Firmengründer oder was wir hatten, war, den Farbkopierer zu bezahlen. Also wie können wir die Raten für den Farbkopierer bezahlen?
Also wirklich konkret der Farbkopierer war das Problem?
Ja, der Farbkopierer war immer irgendwie so das Thema, weil klar, wir mussten die Räume bezahlen, die waren aber eh günstig und die Mitarbeiter waren jetzt auch nicht so teuer. Wir haben quasi mit einem sehr jungen Team gestartet, aber der Farbkopierer, der stand da mitten im Raum, das war so der Kostenblock, also der sichtbare Kostenblock in unserer Firma, der Farbkopierer. Wir haben überlegt, wie können wir das reduzieren, dass wir ständig diese Farbkopien, die kosteten ja pro Stück, mussten wir die bezahlen. Und ich hatte dann irgendwann die super Idee, dass wir den in den Keller gestellt haben. Da haben wir den in den Keller gestellt, da musste man immer, gab keinen Fahrstuhl, mussten die Artdirektoren immer in den Keller gehen, um den Farbkopierer zu nutzen. Mhm. Und das hat dann Farbkopien gespart. Dann gab es weniger Farbkopien.
Und wie viel hat denn die Kopie gekostet? Weil ich meine, dass das wirklich relevant war dann in diesem Gesamtkonstrukt.
Das weiß ich nicht mehr. Aber das ist so, das war das Erste, weil es wird immer, also im Nachhinein, wenn dann eine Firma irgendwie bekannt und groß und für etwas steht oder so, da wird immer gefragt, ja, was war denn die Vision? Mhm. Die Vision war der Farbkopierer, der stand mitten im Raum. Also man denkt nicht so, also die Visionen ergeben sich dann auch so das Bild vom trojanischen Pferd, was wir dann irgendwann entwickelt haben, dass das unser Wappentier wurde, dass das unsere Philosophie wurde, was Kreativität angeht. Das ergab sich alles. Das sind alles Dinge, also dieser Appetit kam dann beim Essen, solche Dinge zu entwickeln. Aber das sind nicht Sachen, die man am Tag Null entscheidet.
Ja, aber wobei man sagen muss, das kann man ja auch niemandem verübeln, wenn er denken würde, dass das bei dir der Fall war oder bei euch der Fall war. Genau, ihr habt über die Farbe am Anfang diskutiert und die festgemacht. Dann diese Geschichte, die wahrscheinlich mittlerweile jeder kennt, dass ihr auf jedem Foto immer geschaut habt, dass ihr in der richtigen Reihenfolge dasteht. Jung, ja, genau. Von matt. Also ihr habt ja schon auch viele Sachen vom ersten Tag an mit wahnsinnig Kalkül gemacht.
Ja.
Und ich meine, klar, das Ganze wächst dann natürlich. Und wie du sagst, wahrscheinlich habt ihr auch eine Menge Ideen wieder fallen lassen, die einfach schwachsinnig waren.
Genau, oder ausprobiert und dann, weil sie schwachsinnig oder weil sie nicht griffen, sind sie auch nicht bekannt geworden und so. Das ist wirklich die Gnade der schlechten Idee. Aber lustigerweise diese Idee oder also wir haben uns von Anfang an war Branding ein wichtiges Thema. Also wie stellt sich die Agentur dar, wie sieht sie aus, eben Farbe und so weiter und eben auch das Ding, dass wir nie falsch herum fotografiert sein wollten. Und ich habe mir jetzt bei der Dokumentation den Jux erlaubt, dass ich für das Titelbild der Doku habe ich das einzige Bild gefunden irgendwo von der Weihnachtsfeier ist das Bild. Das ist nicht mal irgendwie ein Pressebild, sondern es ist von der Weihnachtsfeier. Da standen wir auf der Bühne und aus irgendwelchen Gründen, ich weiß nicht warum, standen wir falsch rum, was uns sonst eigentlich nie passiert ist. Und dieses Bild habe ich jetzt genommen für den Titel der Doku. Und ich dachte, Mensch, mal sehen, ob das jemandem auffällt.
Und?
Ja, ist doch so, 2-3 Leuten ist es aufgefallen, dass es falsch rum ist.
Wie lange, du warst 25 Jahre bei deiner Agentur, dann Jung von Matt, oder wie lange war es?
Also ich bin ja immer noch verbunden in der Agentur, aber man kann sagen, also 25 Jahre war ich an der Front, also wirklich involviert und operativ in der Agentur verantwortlich und seither eben eher so als Berater oder als da und dort, aber nicht mehr operativ.
Hattet ihr eine Überschneidungsphase mit dem Peter, als ihr den dazugeholt habt, wo du noch da warst, aber er dann schon Geschäftsführer war? Oder war das nahtlos?
Nee, das war, also für meinen Partner war das nahtlos. Also so gesehen ist er schon der Nachfolger von meinem Partner. Also mein Partner ging raus, als er reinkam.
Ah, okay.
Und mein Partner hat das auch sehr konsequent gemacht. Also jetzt, der hat dann von dem Tag an eben auch nichts mehr entschieden, sondern hat natürlich war natürlich im Dialog mit Peter oder hat Peter beraten und so. Und Peter hat sich da auch immer wieder Rat geholt, aber er hat konsequent eben die Entscheidungen Peter überlassen. Und ich habe Peter noch mindestens 5 Jahre begleitet, weil das war immer unsere Idee, dass wir nicht synchron rausgehen sollten, sondern dass wir versetzt rausgehen sollten, um das eben sanfter zu gestalten. Und ich finde schon, dass das ist uns auch gut gelungen. Also das ist auch, das war ein sanfter Übergang und das funktioniert eben heute noch.
Aber es liegt wahrscheinlich auch wieder an der Größe der Firma, glaube ich. Weil es gibt ja viele Sachen, die ein bisschen kleiner sind oder deutlich kleiner sind, wo es so Galionsfiguren gibt, eben in der Werbung. Und wenn die rausgehen, dann ist das Ding halt tot. Dann dümpelt es halt noch so vor sich hin. Und bei euch war das jetzt ja nicht der Fall, weil das Ding halt auch so massiv gewachsen ist. Obwohl ja schon ein gewisser Personenkult um euch auch bestand in dieser Firma. Und das kann natürlich dann irgendwann das Genick brechen, theoretisch.
Das stimmt, ja genau. Also der Personenkult wird natürlich auch gefördert, dadurch, dass man eine Firma nach seinen eigenen Namen benennt, was natürlich ein Fehler. Also am Anfang hilft es, weil es vor allem, wenn man eben schon profiliert ist, aber irgendwann wird es zum Bumerang. Also irgendwann ist es störend. Also vor allem für die nächste Generation, dass halt immer noch der Name da steht und wir sind ja nicht gestorben, sondern uns gibt's noch. Aber inzwischen irgendwie hat sich das ganz gut hingeschüttelt. Also
ich fand auch immer, dass der Name Jung von Matt durch dieses von dazwischen so eine Abstraktion hat, dass es irgendwie, ich weiß noch, als ich so Werbung, diese ganze, das alles so auf dem Schirm irgendwie hatte mit so Ende Teens, Anfang 20er, das war also um 2000 rum, das war ja auch, da warte ja auch, also der heiße Scheiß eigentlich, muss man sagen. Und für mich war das immer so ein abstraktes Ding. Ich habe mich nie gefragt, Wer das ist oder genau, was für Namen
das stimmt. Das stimmt. Das klingt so ein bisschen wie eine Kunstmarke und ich wurde auch oft, die Leute dachten, Jung sei mein Vorname oder so. Ja, Herr Jung von Matt oder wie auch immer. Das stimmt. Ich wollte auch immer die Firma immer umbenennen in JVM. Ich muss meiner Frau mal schnell sagen, dass ich
kein Problem.
Im Podcast. Maus, ich bin im Podcast, der kleine, wir sind, du bist auf Sendung sozusagen. Kleine Maus, genau. Meld mich gleich. Tschüss, kleiner Fuchs. Tschüss, Kleine. Tschüss, Kleine. So, meine Frau. Sorry. Wo war ich? Also JVM.
JVM, ja.
Ja, genau. Aber es hat sich nie durchgesetzt. Also, weil die Leute sagten ja, JVM ist genau gleich lang wie Jung von Matt von den Silben her. Also und Jung von Matt ist einfach, hat mehr Charisma, hat mehr Emotion. Es ist irgendwie als so ein Kürzel, so ein Akronym, ist immer bisschen langweilig.
Ja, ja, und das ist ja auch so eine, ein bisschen so eine Krankheit geworden, in gerade in dieser Agenturbranche, so BBDO, DDB, wo irgendwie genau, auch immer noch ein Partner und du hast genau, irgendwann diese 15 Buchstaben Akronyme. Ja,
irgendwie. Format ist wirklich ein kompakter Name und drum bleibt das jetzt so und ist jetzt auch kein Problem mehr.
Ja. Ist nicht. Wir überspringen jetzt einfach mal die komplette Jung von Matt-Zeit,
ja.
Weil also du bist jetzt Rentner, wie du selber sagst, weil ich glaube, das ist wirklich nicht der beste Ausdruck für dich. Und die Kunst ist ja jetzt dann ein Thema für dich geworden. Was mich jetzt erst einmal interessieren würde, ist, brauchtest du einfach ein Ventil, um weiterhin Ideen rauszulassen? Oder wie kam es? Weil du hast, glaube ich, mal gesagt, du hast dich davor gar nicht so viel mit Kunst beschäftigt eigentlich, oder?
Das stimmt, genau. Ja, eigentlich, es gibt sehr verschiedene Aspekte. Also ein Aspekt ist sicher, ich hatte einerseits natürlich nach meinem früheren Leben, also nach meinem Leben als Werber, ich hatte keine Lust, nichts mehr zu machen. Mhm. Aber ich hatte auch keine Lust, etwas weiterzumachen, wo ich jedes Jahr schlechter wurde. Und zwangsläufig, also wenn ich jetzt weiter Werbung gemacht hätte, ich hätte es jedes Jahr schlechter gemacht. Weil du bist einfach quasi nach 65 bist du kein guter Kreativchef mehr. Und jetzt kommt dazu, es hat sich eben wahnsinnig viel verändert in der Branche. Also es hat sich einmal, das Rad hat sich einmal völlig umgedreht. Und wenn du das nicht, wenn du nicht so sozialisiert bist, also wenn du praktisch offline sozialisiert bist wie ich, dann kommst du da nicht mehr richtig rein. Mhm. Du kannst dir zwar alles anlesen, aber du bist nicht wirklich drin. Also ich merke das immer, wenn ich mit meinen Söhnen unterwegs bin, wie die mit der digitalen Welt umgehen, wie die das Klavier bespielen, also diese Flexibilität, diese Schnelligkeit und so, das kriege ich gar nicht. Also bin ich immer irgendwie der Opi, der das dann doch nicht begreift.
Aber so. ich finde, das war nicht nur ein Schritt, weil man könnte ja denken, irgendwie da kam ein Computer und die davor da waren, kriegen die Computer halt nicht mehr drauf und die danach schon. Aber ich hatte neulich auch ein Gespräch mit einer Agentur und da ging es dann auch irgendwie um TikTok. Kennst du TikTok?
Ja.
Und TikTok habe ich also sehr, sehr wenig Kontakt mit gehabt, aber das geht für mich nicht. Ja, das ist für die nächste Generation, werden ja auch immer kürzer irgendwie, finde ich. Also vom Verhalten her und so. Und jetzt sind es 10 Jahre, ist eine Generation.
Also die Entwicklung ist nicht abgeschlossen. Ja. Also es gibt, aber dennoch, also ich bin praktisch schon in der ersten Welle.
Ja, ja, klar.
In der ersten Welle untergegangen, weil mein Sohn sagt, Papa, wenn du eine SMS schreibst, sieht das aus, als würdest du eine Bombe entschärfen. Mhm. Also so, ich kann es aber nicht. Und also sprich, so gesehen war klar, ich möchte irgendwas anderes machen, irgendetwas, wo ich nicht automatisch schlechter werde, sondern wo ich ganz von vorne anfange und zwangsläufig besser werde, weil schlechter geht gar nicht. Und jetzt was Kunst angeht, ich hatte immer wieder mal so Abfallideen realisiert, die überhaupt keinen Anspruch hatten, jemals Kunst zu sein oder zu werden oder so, sondern, was weiß ich, ich habe die Hausfront vorne bemalt. Ich habe diese Uhr irgendwann erfunden. Wir haben ein ungewöhnliches Dach hier und so. Also ich habe immer wieder mal Ideen realisiert, ungewöhnliche Ideen.
Ich glaube, ganz kurz muss man es doch noch kurz bedenken, dass wir hier vielleicht ein paar Leute haben, die zuhören am Ende, dann kurz sagen, die Hauswand ist eben hier das Haus in früheren Ostberlin, mit dieses Haus stand früher in einem anderen Land.
Genau.
Und der Geist, der menschliche Geist kann alles versetzen.
Genau, ich kann es mal kurz erklären, also die Geschichte war so, wir kauften dieses Haus und meine Frau sagte zu mir, wir haben das hässlichste Haus der Straße gekauft. Und es war auch so. Es sah super hässlich aus. Alle anderen Häuser waren schöner und so. Und ich war so ein bisschen bedrückt und habe mir versprochen, ich habe gesagt, ich denke mir was aus. Ich mache es zum meistfotografierten. Ich verspreche dir das. Und da habe ich ja lange nachgedacht, was kann man auf ein Haus hier schreiben, dass es das meistfotografierte wird, und kam dann eben auf, dieses Haus stand früher in einem anderen Land. Und drüber steht, menschlicher Wille kann alles versetzen. Und das haben wir dann zum 20-jährigen Jubiläum des Mauerfalls haben wir das dann veröffentlicht und es ist wirklich das meist fotografierte. Es gibt Poster davon, es gibt Kühlschrankmagneten davon, es gibt Postkarten davon und ich dachte, wow, hat funktioniert. Mhm.
Aber da wusstest du auch, dass es funktionieren wird, oder? In dem Augenblick, wo du die Idee hattest, war dir klar, dass das funktioniert, oder?
Nee, da war lustigerweise war der Anfang auch frustrierend, weil, wie gesagt, zum 20. Jahrestag des Mauerfalls habe ich das enthüllt und ich dachte, das ist der Hit. Und ja, schreib's mal die Berliner Presse an, das ist deren Aufmacher. Mhm. Also das bringen die auf die erste Seite. Und ich hatte irgendwie Beziehungen zu den ganzen Blättern und Redaktionen und so, habe denen geschrieben, Mensch, tolle Hausfassade, guck mal und Bilder.
Und das hat keinen interessiert?
Kein Mensch hat das irgendwie. Und da war ich, dachte ich, ja Gott, hast du da wieder mal daneben gelegen mit der Idee, aber offensichtlich nicht. Und das Lustige ist, der Ritterschlag für die Hausfassade, den hat mir die Außenministerin verpasst, weil ihr Buch beginnt mit dieser Geschichte. Die muss irgendwie hier gegenüber gewohnt haben und die beginnt ihr Buch damit, dass es eben dieses Haus gibt und dass das Bild von dem Haus bei ihr zu Hause in Potsdam, wo sie jetzt wohl an der Wand hängt. Und sie nannte die Hausfassade ein Kunstwerk. Das ist ein Kunstwerk des Werbetexters und so weiter. Und das und eben andere Dinge, die ich privat gemacht habe, Ideen, die ich realisiert habe, wo ich nie drüber nachgedacht habe, könnte Kunst sein. Aber sie wurden so wahrgenommen. Es waren Denkanstöße, die Leute haben mich darauf angesprochen, die Leute haben es erinnert. Und das hat mich so ein bisschen in die Richtung Kunst stimuliert. Dann ganz anderer Aspekt. In den letzten Jahren gab es immer wieder Leute, die gesagt haben, Mensch, willst du nicht mal in Kunst investieren? Du verstehst was von Kreativität, du verstehst was von Ideen und so weiter. Und ich habe denen immer gesagt, ja, im Prinzip ja, aber ich hätte jetzt überhaupt keine Lust, in etablierte Kunst zu investieren, also irgendwie so ein teures Bild zu kaufen und zu hoffen, dass es noch teurer wird, sondern wenn, dann möchte ich in einen jungen Künstler mit vollem Risiko oder Künstlerin mit vollem Risiko, wo man mit Spannung erwartet, wird da noch was draus oder wird das nichts?
Ansonsten ist es ja wie Aktien kaufen eigentlich.
Genau, also eine ganz unbelegte Aktie wollte ich kaufen. Und dann kam ich dann aber irgendwann drauf, dass dieser junge Künstler, das könnte ja auch ich sein, also kann ja auch in mich investieren. Und es ist ja auch ein Investment, weil die Sachen, die ich mache, die sind ja aufwendig. Also es ist ja alles nicht billig, sondern kostet alles Geld. Und wenn es nichts wird, und das kann ja nach wie vor sein, wenn es nichts wird, dann habe ich halt Geld ausgegeben und naja, oder Geld verloren. Dann natürlich nach einem kreativen Leben als Dienstleister, wie gesagt, das Gegenteil von selbstbestimmt, irgendwann wünscht man sich, was muss ich tun, um auch mal selber Herr über meine Ideen zu sein und sie nicht vorher testen lassen zu müssen und nicht in einem Gremium genehmigen lassen zu müssen und so weiter, sondern ganz selber zu entscheiden, das ist gut, das machst du jetzt einfach. Und ein weiterer Aspekt war...
Aber darf ich da kurz fragen, kam da auch Unsicherheit dann mit, eben, dass du eben auch keine Instanzen mehr hast, die dann nochmal draufschauen? Oder?
Ja, eindeutig. Also ich merke, dass ich auch ganz glücklich war, dass ich eben diese Verantwortung für meine Ideen gar nicht hatte, sondern dass ich die abgeben musste, weil ich ja nicht... Und jetzt plötzlich muss ich selber entscheiden, ob was gut ist oder schlecht und so. Und ich frage dann so meine Frau und frage auch mal Freunde, so zaghaft, Mensch, findet ihr das gut? Frag meine Söhne, würdest du das so machen? Oder auch meine Assistentin immer wieder. Also das heißt, ich habe da auch Unsicherheiten. Mhm. Und vorher hatte ich die nicht, weil da gab es dann irgendein Gremium, die fanden das dann gut oder eben nicht so gut.
Aber ich meine, du warst ja auch in der umgekehrten Situation. Du sagst ja, du bist die Listen durchgegangen und hast dann gesagt, der Spruch.
Ja, stimmt. Doch, klar. Also ich musste als Kreativchef der Agentur natürlich viele Entscheidungen selber treffen. Aber grundsätzlich bin ich ein feedback-orientierter Mensch. Also der eben sich unwohl mit einsamen Entscheidungen führt, sondern ganz gern hat, wenn ich ein paar externe Meinungen zu einer Idee bekomme. Und jetzt noch ein wichtiger Aspekt war, dass mir in unserer Branche mit der Entwicklung der Branche zunehmend auf den Geist ging, dass unsere Ideen haben keine Halbwertszeit mehr oder kaum mehr. Also das heißt, die sind volatiler denn je. Und das hat sich schon verändert. Also früher, wenn man was gemacht hat, was wirklich gut war, dann hatte das Bestand. Also dann hatte das auch Erinnerungswert. Ne? Und heute, das ist extrem schnelllebig geworden. Also das heißt, ich drücke das immer plastisch so aus, dass ich sage, jedes Tattoo-Studio schafft heute nachhaltigere Ergebnisse als eine Werbeagentur.
Ne? Weil man sagen muss, es ist immer schwierig, ein Tattoo-Studio zu schlagen, was das angeht, weil du hast zumindest ein Menschenleben.
Das ist eigentlich, der Vergleich ist unfair, aber es ist halt sehr, also was man heute macht, das ist dann schnell mal cool, aber am nächsten Tag wieder vergessen.
Ja, man sieht ja, dass wir immer noch, dass, oder du in diesen Gesprächen, dass dir auch immer wieder die Sprüche hingeworfen werden, die du vor 30 Jahren gemacht hast oder vor 20 Jahren. Ja. Aber Sachen aus den letzten 5 Jahren hört man kaum.
Genau. Also beispielsweise so, jetzt nur mal siehst, so eine Zeile wie Neid und Missgunst für 99 Mark, das war ein Monument. Das war mal eine Zeile, die ist jetzt ja auch nicht ewig gelaufen, aber die wurde erinnert und die stand irgendwie im Raum. Oder das Motiv mit Merkel, ewig her, aber heute noch bekannt. Oder eben diese ganzen TV-Spots, die wir gemacht haben, also die auch mein Haus, mein Auto, mein Boot oder wer hat's erfunden oder so. Es waren alles, wenn man so will, Dinge mit einer hohen Nachhaltigkeit, mit einer hohen Halbwertszeit.
Aber es war halt auch, weil Werbung eine andere Relevanz in der Popkultur damals hatte.
Auch, natürlich, genau. Und diese Sachen gibt's heute kaum mehr. Also das heißt, und das ist auch eine Sache, die mich natürlich beschäftigt hat, weil irgendwie hat man keine Lust da auf so eine Tagesidee oder so.
Wegwerfideen letzten Endes dann.
Ja, genau. Und da sehe ich natürlich in der Kunst schon auch die Chance, wenn du da mal was hinkriegst, dann bleibt das. Und dann bleibt das gut. Und drum interessieren mich jetzt auch bei der Kunst, mich interessieren nicht so die aktuellen Themen, also so dieses Agenda-Surfing, das interessiert mich nicht, sondern ich kümmere mich eigentlich nur um die großen Themen, die ewiglichen Themen, also was weiß ich, Leben und Tod, Licht und Dunkel, Stille und Dialog und so, also so das interessiert mich, aber nicht so jetzt irgendwie Plastik im Meer oder Krieg oder so, das sind auch wichtige Themen, aber es ist nichts für mich, weil ich möchte Sachen machen, die in 10 Jahren, wenn sie gut sind, die Relevanz nicht verlieren. Wenn sie gut sind, das ist dann.
Ja klar, ich meine, ansonsten ist es halt mehr so ein Kommentar fürs Zeitgeschehen.
Genau, klar, also es ist im Moment, siehst du im Moment in Museen, also ich finde, im Moment sind Museen, oder jetzt nicht alle, aber viele sind sehr so Zeitgeist geprägt oder so. Dann merkst du irgendwie, also alle wollen irgendwie auf der Höhe der Zeit sein und gerade die Themen dokumentieren, die gerade diskutiert werden und so. Das reizt mich nicht so.
Aber ich glaube, wie du sagst, es ist auch so eine Zeit, wo, ich meine, heute muss ja jeder eine Meinung zu allem haben. Und dementsprechend, glaube ich, ist es halt auch, dass das Museen und so auch dadurch immer mehr geformt werden. Die Kunstsachen, die du jetzt machst, du arbeitest jetzt ja auch mit Johann dann ja zusammen, mit Johann König für die Uhr.
Genau, genau. Also das, ja, genau, das ist in den Anfängen, also das haben wir jetzt mal beschlossen und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das zusammen hinkriegen.
Und Johann sagte ja immer, sein angestrebtes Ziel ist, seine Künstler in Museen zu kriegen und nicht nur. Also das ist immer das, was ich von ihm gehört habe. Deswegen passt es ja dann eigentlich ganz gut.
Ja.
Aber du hattest ja die erste Ausstellung war in Karlsruhe, richtig?
Genau, im ZKM. Das war eine super Chance, weil das ist ein super Museum.
Und das wusstest du am Anfang aber gar nicht, wenn ich es richtig verstanden habe.
Mit einem hohen, also das Museum ist top, aber es steht in der falschen Stadt.
Ja.
Jetzt beleidige ich natürlich gerade alle Menschen aus Karlsruhe, aber es ist natürlich... Das ist eine Stadt, da kriegst du keinen hin. Also das habe ich dann gemerkt.
Es ist auch keine Beleidigung, es ist halt einfach eine Tatsache, das ist halt jetzt nicht eine von den, wenn du an die großen deutschen Städte denkst, ist Karlsruhe nicht dabei. Das ist halt einfach die Sache.
Und zu meiner Schande musste ich gestehen, aber das liegt natürlich auch daran, dass ich mich, davor habe ich mich mit Kunst beschäftigt wie ein Tourist.
Mhm.
Das heißt, wenn ich in New York war, bin ich natürlich immer ins MoMA und in Guggenheim und so weiter. Also ich habe die ganzen Museen immer besucht und kannte auch die wichtigsten Künstler, aber ich war nicht, also es ging nicht drüber hinaus, sondern einfach wie ein interessierter Tourist. Und das ZKM sagte mir gar nichts. Im Gegenteil, ich war enttäuscht, dass es nur Karlsruhe war. Und habe dann erst erkannt, Mensch, nee, das ist ein Top-Museum, das hat ein hohes Renommee und drum ist es auch. Das war eine super Chance als erster Schritt, aber mehr war das jetzt nicht. Und ich will vielleicht eine kleine Geschichte erzählen, dass mir fiel ja da als Werber dadurch, dass man dann irgendwann ist man bekannt und man hat auch ein gutes Renommee und so weiter und alle Türen öffnen sich, man hat ein super Netzwerk und man kennt sie alle und so weiter. Und da wird dann sehr vieles leichtgängig, was jetzt sehr schwergängig ist. Mhm. Also ich bin jetzt wirklich am Anfang und ich bin ganz unten und mir begegnet überall Skepsis. Also sozusagen, ich bin für die Kunstbranche bin ich der malende Werber, der nicht mal malen kann. Also praktisch das Unterste, was es gibt. Und das ist schon nicht ohne für mich, weil ich bin es nicht gewohnt, dass wenn ich dann irgendwie einlade oder rufe oder so, sondern normalerweise gab es da immer Interesse, aber jetzt merke ich, nee, die schreiben nicht zurück.
Mhm.
Also ich muss da wirklich Klinken putzen und ich habe das, vor kurzem habe ich einem Freund, habe ich gesagt, Mensch, das ist ja mühsam und keiner interessiert sich für mich und ich muss das immer, muss den Leuten das hinterher tragen und Gott im Himmel. Und dann sagt der Mensch, der sagte mir, ja, du wolltest doch, du hast mir mal erzählt, du wolltest the full Berghain Experience und jetzt hast du the full Young Artist Experience.
Mhm.
Und ich wusste erst gar nicht, was er meint mit the full Berghain Experience. Dann fiel mir ein, ja, ich hatte ihm mal erzählt, ich wollte ins Berghain gehen, weil meine Söhne waren dort und haben gesagt, das ist cool, musste auch mal hin. Und da hatte ich einen Freund, der sagte, du, ich kenne die Leute dort, du, kein Problem, geh mit mir, da kommst du da rein, da musst du da nicht ewig in der Schlange stehen und abgewiesen werden und so. Da habe ich gesagt, nee, das interessiert mich nicht. Ich möchte, wenn ich ins Berghain gehe, möchte ich eine Stunde lang in der Schlange stehen, mit der Aussicht nicht reinzukommen. Also ich möchte eine Stunde lang nicht wissen, ob ich reinkomme und ich möchte dann auch wirklich notfalls nicht reinkommen und wieder nach Hause gehen, weil ich nicht reingekommen bin oder reinkommen und so. Also das ist für mich das authentische Berghain-Erlebnis. Das hatte ich dem Typen erzählt.
Bist du denn reingekommen, als du dann da, bist du denn reingekommen, als du anstandest dann?
Ich habe es noch nicht probiert.
Ah, okay.
Es kommt noch. Und der Typ sagte, ja, jetzt hast du dieses Full Young Artist Experience. Mhm. Da gibt es keine Shortcuts, sondern klar, ich habe so ein paar Möglichkeiten, die ein junger Künstler eben nicht hat. Also vor allem eben auch praktisch die Mittel, was zu bauen. Das ist ja nicht so ohne. Und ein bisschen mehr Netzwerk. Aber das ist eine andere Branche. Also da habe ich keine, also die Zugänge fehlen mir. Und jetzt mal gucken. Also es kann auch sein, dass das nichts wird und dass ich dann nach 3 Jahren dann auch sage, nö, war ein Versuch, aber mache ich was anderes, schreibe ich ein Buch oder so.
Ich finde immer sehr interessant, deine eigene Wahrnehmung darüber zu hören, weil ich mir immer denke, also eben dieses Haus zum Beispiel, die Fassade oder die Uhr, und ich glaube, über die hast du in einem anderen Podcast auch mal gesagt, es wäre schade, wenn das dein größtes Kunstwerk am Ende gewesen wäre, weil diese Uhr, die eben deine Lebenszeit zurückzählt, die Sekunden, ja schon viele Leute zum Nachdenken anregt. Und das ist, also ich meine, sag mal, was ist Kunst? Kunst ist, glaube ich, wirklich ein undefinierbarer, irgendwie schwachsinniger Begriff, weil Kunst ist für jeden irgendwie was anderes. Aber ich finde schon, dass das einfach irgendwie halt, also es ist nicht Design, es hat irgendwie, es regt zum Nachdenken an und es ist ein Objekt, also ist es Kunst, würde ich sagen. Ja. Die Hausfassade genauso. Das heißt, ich finde, du hast diese Kunstkarriere halt schon, oder Karriere, aber halt darin schon lange irgendwie gearbeitet. Es war halt nur unregelmäßig. Mhm. Und jetzt machst du es halt regelmäßiger. Und die einzige Frage ist, glaube ich, ob du es halt schaffst, die Wahrnehmung zu ändern. Und ich meine, genau das war immer deine Kernkompetenz, die Wahrnehmung zu ändern.
Genau, Impulse, also Denkimpulse. Ja, früher waren es Kaufimpulse, jetzt sollen es Denkimpulse sein. Aber du hast es jetzt gerade angesprochen, früher war das eher so zufällige Ideen. Mhm. Und das Angenehme war, dass keine Ambition dahinter war.
Und auch kein Druck dann.
Und kein Druck, sondern da habe ich mich gefreut, wenn Leute mich dann irgendwann ansprachen, Mensch, deine Uhr, das habe ich nie vergessen, dass du diese Uhr und so weiter. Auch so ein Wladimir Klitschko, dem ich jetzt so eine Uhr gebaut habe, der hat mich immer wieder auf diese Uhr angesprochen, weil das hat ihn irgendwie fasziniert. Und viele andere. Aber und jetzt dummerweise, jetzt wo ich das, sagen wir mal, professionell mache oder mit Fleiß mache oder so, jetzt ist natürlich auch so ein Ergebnisdruck da. Den kann ich nicht abbauen. Ich kann jetzt nicht hier einfach behaupten, zu sagen, nö, ich mache das einfach aus Lust am Erzeugen und ob das jemand ausstellt oder ob das jemand kauft oder gut findet, ist mir eigentlich völlig egal, weil ich habe ja mein Geld verdient, ich muss jetzt nicht mit Kunst auch noch Geld verdienen. Nein, da ist jetzt Druck drauf, sondern natürlich, da habe ich den natürlichen Ehrgeiz, also ich bin frustriert, wenn in einem Jahr, wenn ich immer noch hier sitze und jeder irgendwie nett nickt, wenn er meine Sachen sieht, aber sagt, nee.
Das ist ja
schön, ganz nett. Nee, sondern natürlich will ich jetzt, dass da irgendeine Form eines Take-Offs muss stattfinden, sonst würde ich das ganze Thema abblasen. Da bin ich jetzt noch relativ weit entfernt, aber ich merke, es ist nicht so leichtgängig, wie ich es mir gedacht habe, weil andere Szene, ich mache auch üble Anfängerfehler, also das muss ich deutlich sagen, also der erste Anfängerfehler, also das ist wirklich haarsträubend, da hätte ich mich ein bisschen mehr mit Kunst befasst, wäre mir das selber aufgefallen, aber das ist dann dem Johann König aufgefallen, bei dem habe ich meine Talking Tubes gezeigt und der sagte, ja, das ist eigentlich eine coole Idee, aber mach das weg. Was soll ich wegmachen? Ja, das Logo da vorne, das macht Kunst nicht. Das ist ja fürchterlich. Ja, ich habe vorne auf den Talking Tubes ist ein Logo drauf. Ein TT-Logo. Mhm. Und drunter steht Talking Tubes. Ich meine, das ist völlig lächerlich. Also, als wäre es ein Mercedes oder ein BMW oder so. Also, aber das ist aus meiner alten Denke, dass ein schönes Produkt braucht einen schönen Namen. Mhm. Der muss da draufstehen und so. Das ist total gaga. Also Kunst schreibt nicht drauf, was es ist und arbeitet auch mit Logos. Ich habe das jetzt, also der Johann hat gesagt, unbedingt wegmachen, weil vergiss das. Aber ich habe das jetzt eher so als Anekdote, habe ich es dann gelassen, dachte ich, okay, ich war soll ich jetzt 50 Jahre meines Lebens verleugnen, nur weil Johann gesagt hat, dass ich verrückt bin, oder soll ich jetzt einfach dazu stehen? Ich stehe zu diesem Anfängerfehler, aber ich habe daraus gelernt. Man macht es nicht und ich mache es auch nicht mehr.
Also ich möchte jetzt natürlich nicht Johann König bei Kunst widersprechen, ja, aber ich weiß nicht, ob muss Kunst so schwarz-weiß sein, dass man macht keine Logik. Weil ich meine, hinter Kunst steht ja auch immer eine Person. Der Künstler ist ja Teil der Kunst auch, muss man sagen. Also vielleicht könnte das halt auch einfach Teil der Geschichte sein, weil es ist halt nun mal Jean-Rémy. Ja, nicht nur Jean-Rémy, sondern es ist auch Jean-Rémy von Matt, der dahinter steht.
Ja, klar. Also könnte, aber es ist eben nicht mal bewusst passiert, sondern es war einfach so, ich habe da aus meinem alten Leben eine Gewohnheit nicht abgestellt, und ich fand's dann schon ein bisschen entlarvend. Aber ich glaube, wahrscheinlich gibt es noch andere schwere Anfängerfehler, die ich noch gar nicht entdeckt habe. Und jetzt arbeite ich halt dran, da weiterzukommen, bin auch um jeden Tipp froh. Ich hatte jetzt meinen Freund Christian Boros, der ja auch mit unserer Branche zu tun hat, der hat ja auch letztlich als Werber angefangen und ist dann immer mehr in Richtung Kunst gegangen. Also den habe ich jetzt einfach mal gebeten, habe gesagt, Mensch, als Freund, gib mir ein paar Tipps. Was findest du gut, was findest du schlecht? Das hat mir gut gefallen. Also habe mir auch ein paar Sachen mitgegeben, von denen ich lernen kann.
Aber ich finde auch beeindruckend, es ist immer schwierig, nicht von oben herab zu reden, wenn man sowas sagt. Ich finde das so toll, wie du das machst. Ja. Aber was ich wirklich cool finde, ist, dass du da, aber wahrscheinlich hattest du das immer bei allem schon, dass du gehst mit so einer Offenheit da jetzt ran, irgendwie zu sagen, ja, ich starte jetzt einfach bei null. Ja. Also ich meine, gut, du hast es natürlich lernen müssen, dass es nicht so klappt, dass du bei den Magazinen anrufst und sagst, na, auf einmal stehen sie da. Aber dass du dann nicht gesagt hast, ja, scheiß drauf, dann lasse ich es. Finde ich, zeigt ja auch schon eine gewisse Größe, dass man sagt, nee, ich möchte die volle Berghain oder die volle Young Artist Experience diesen Schatten springen kann.
Nee, das möchte ich jetzt. Also ich möchte das jetzt erleben, wie das ist, und das auch durchziehen und mal gucken. Also im Moment habe ich noch Spaß dran.
Du, Jean-Rémy, ich glaube, das ist ein guter Punkt dann, um das Gespräch zu beenden. Und dann schauen wir einfach mal, wo das so weiter hinführt. Ich bin sehr gespannt. Und vielleicht können wir dann ja in dem Jahr oder zwei.
In 3 Jahren machen wir das Abschluss.
Genau.
Das Abschlussgespräch. Dann zeige ich dir mein letztes Werk.
Ein Zwischengespräch, würde ich sagen. Dort. Obwohl deine Uhr ist dann, wann ist die abgelaufen? Wie lange läuft die noch?
Also wenn du sagst, dass es ungefähr 72, ich müsste mal drauf gucken, aber die nähert sich dem Ende. Also ich werde jetzt dieses Jahr 70, und das kann gut sein, dass meine Lebenserwartung bei Geburt 72 war. Mhm. Also da kann ich wieder eine Party machen bei der Null. Allerdings hat diese Uhr diesen Charme noch nicht, den die neuen Uhren haben mit dem Gruß. Mhm. Ne? Sondern die ist dann einfach, also cool wäre, sie würde explodieren.
Das wäre cool. Musst du sie nur rechtzeitig rausstellen.
Genau. Aber die, ich glaube, die zählt dann wieder hoch oder so. Die ist ja uralt, die ist 20 Jahre alt.
Da sieht man, gute Ideen kann man auch 20 Jahre später wieder rausholen.
Ja, genau. Also Ideen, also eine gute Idee sollte zeitlos sein.
Perfekt, that's it. Das war doch der perfekte Satz, um damit zu enden.
Genau.
Das war's für heute. Falls du gerade eine von den älteren Folgen hörst, ist es gut möglich, dass du jetzt ein zweites Outro hörst. Lass dich aber nicht von mir verwirren. Ich bin gerade dabei, ein paar Änderungen zu machen. Und dafür muss ich 150 Folgen neu schneiden und nochmal uploaden. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, dass das ein kleines bisschen dauert. Falls du mich und die Show supporten möchtest, gibt es dafür ein paar Möglichkeiten. Auf patreon.com/svenzaro gibt es jede Woche Bonusmaterial, exklusiv nur für Supporter. Und das für nur ein paar Euro im Monat, mit denen du mir helfen kannst, ohne den Hype noch lange, lange für dich weitermachen zu können. Es hilft natürlich auch immens, wenn die Show wächst, und dazu kannst du deinen Teil beitragen, indem du deinen Kollegen und Kolleginnen davon erzählst. Freunde, Familie, du weißt am besten, für wen das noch was sein könnte. Und zu guter Letzt, falls du es noch nicht gemacht hast, bewerte die Show jetzt gleich mit 5 Sternen in deiner Podcast-App. Im Newsletter gibt es übrigens jede Woche völlig kostenlos inspirierende Tipps von meinen Gästen und mir. Den kannst du auf ohnehinhype.substack.com abonnieren. Und alle Links findest du, wie immer, direkt auch hier in der Beschreibung und natürlich auf ohnehinhype.com. Im Archiv gibt es noch eine Unmenge anderer Gespräche. Unter anderem waren schon mit dabei Stefan Sagmeister, Mirko Borsche, Paula Schör, Mike Miré, Jeremy Format, Jonas Lindström, Mathilde Mutant, Olaf Heine, Eike König, Erich Spiegermann und. Scrolle einfach mal durch. Wir sind bei über 150 Folgen, wie gesagt. Und um ehrlich zu sein, kann ich selber kaum fassen, dass ich das Glück hatte, mit so vielen inspirierenden Menschen sprechen zu dürfen. Vielen Dank an Dominik Huber und Marc Capella von Moiré. Von denen stammt nämlich die neue Hausschrift der Show und die heißt GT Pressura. GT steht übrigens für Grilly Type, über die die Schrift zu mir kam. Und auch nochmal vielen Dank an Tobias Rechsteiner fürs Vermitteln. Der größte Dank geht aber natürlich an dich fürs Einschalten, fürs Zuhören und für deinen Support. Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder.